Ich bin ein Filmhandwerker. Also ich habe das wirklich von der Pike auf gelernt und fühle mich auch als ein solcher. Ich fühle mich jetzt nicht als studierter Filmemacher. Und da gibt es ganz viele Parallelen, auch von Freunden, die eben Handwerksbetriebe führen oder auch als Freie unterwegs sind, wo wir uns austauschen und sagen, ja, es ist ja fast identisch.
Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holzmann Talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Heute geht es um Kultur, Film und Fernsehen, auch um pandemiebedingt neu entstandene Chancen, neue Blickwinkel und um Parallelen zwischen Erfolgen in der Filmwelt und erfolgreichem Unternehmertum. Es geht auch um Kultursponsoring, wobei es ist mehr als das. Es ist eigentlich eine echte Kooperation, nämlich zwischen dem Snowdance Independent Film Festival in Landsberg an Lech und Holzmann Medien als mittelständischem Unternehmen. Es geht darum, wie beide gleichermaßen von dieser Kooperation profitieren können. Und ich freue mich, das Gespräch führen wir heute gemeinsam. Heute mit dabei der geschäftsführende Verleger der Holzmann Mediengruppe, Alexander Holzmann. Hallo, Herr Holzmann.
Hallo, Herr Kruse.
Und unser heutiger Gast ist Tom Bohn. Er ist Fernseh- und Filmregisseur, unter anderem für den Baden-Badener Tatort mit Lena Odenthal, Drehbuchautor, Veranstalter und Direktor des Snowdance Independent Film Festivals sowie Journalist. Hallo und herzlich willkommen, Tom Bohn.
Hallo, Herr Kruse.
Herr Bohn, wo treffen wir Sie jetzt gerade an? Was machen Sie in diesen Tagen? Steht wieder ein Tatortdreh an oder ist was ganz anderes auf der Agenda?
Nein, wir bereiten gerade das nächste Snowdance Independent Film Festival vor, hier in Landsberg am Lech. Und sind dabei, jetzt gerade das Programm zusammenzustellen.
Da mittendrin. Ich habe gerade Tatort-Dreh angesprochen. Wann war der letzte? Schon ein bisschen her jetzt, oder?
Der war letztes Jahr im Herbst. Und ich bin jetzt auch nicht mehr schwerpunktmäßig beim Tatort. Wir arbeiten gerade an einem Netflix-Stoff. Und also auch da geht jetzt eine Entwicklung los, die wir sehr gut finden oder ich auch sehr gut finde, hin zum Streaming und weg vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Film, Video, Bewegtbild, aber vor allen Dingen Film, die Filmbranche ist das, was, glaube ich, im Mittelpunkt Ihres Lebens steht. Wie sind Sie in diese Filmbranche reingekommen? Sie haben ja ursprünglich als Auszubildender mal den Beruf des Bildjournalisten erlernt bei ARD und ZDF.
Ja, also ganz nicht so ganz richtig. Also erlernt habe ich ihn als Auszubildender, war ich bei der Bundeswehr. Also ich bin ehemaliger Offizier. Da habe ich meine Berufsausbildung gemacht. Also ich habe Abi gemacht, dann war ich beim Bund, bin Reserveoffizier geworden und bin dann als Bildreporter zur ARD gegangen und auch beim ZDF gewesen in Washington. Habe aber dann gemerkt, dass mich das Langfilm- und Spielfilmthema weitaus mehr interessiert und bin dann quer sozusagen in die Independent-Szene eingestiegen und habe parallel zu meinen Tätigkeiten dann angefangen, Kurzfilme zu drehen. Bin über diese Kurzfilme dann zu meinem ersten Langfilmprojekt gekommen und war dann auch noch in der Werbung ein bisschen und mache aber seit 30 Jahren eigentlich Langfilm.
Werbung ist ein spannendes Thema. Sie sind auch ausgezeichnet worden mit den goldenen, silbernen Löwen in Cannes. Worum ging es da?
Ja, das war ein Sony-Spot. Sony Eishockey war das. Dann war es ein Spot für Amnesty International. Und zwei für Kopiereinrichtungen in Deutschland. Da haben wir ganz gut abgegriffen alle miteinander. Und das war so eine kleine Klitsche, die wir da hatten, eine kleine Firma, die sich da ein bisschen rausgetan hat. Das war eine schöne Zeit. Also ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Jahre ausschließlich Werbung gemacht, im zarten Alter von 26 bis 30. Und das war auch sehr lehrreich. Es war eine gute Zeit.
Wenn man jetzt selber gerade momentan darüber nachdenkt, man ergreift einen Beruf und hört das jetzt so, wie Sie das erzählen, wie man in so eine Branche reinkommt. Das heißt, Sie haben selber angefangen, Kurzfilme zu drehen, haben sich dann selber die Technik dafür auch besorgt? Und wie muss man sich das vorstellen? Wie haben Sie das erlernt?
Also man hat natürlich die Möglichkeit, auf Filmhochschulen zu gehen. Da war ich auch 6 Wochen oder 7, habe ich wieder abgegangen, weil ich gemerkt habe, das bringt nicht viel. Ich habe es immer so von der Pike auf. Also mir war es immer sehr wichtig, dass man in die Berufe reinguckt, so schnell wie möglich praktisch arbeitet. Und gerade im Kulturbereich ist es ja so, dass man eben durch Engagement in verschiedenen Projekten auch viele Leute kennenlernt und dann einfach Teil dieser ganzen Szene wird und dann anfangen kann, eigene Sachen zu machen. Das war immer der Weg, den ich gegangen bin. Und Learning by Doing. Und das hat sich eigentlich sehr bewährt. Also für mich. Es gibt Kollegen, bei denen das anders war. Da war das Studium sehr wichtig und auch die weiterführenden Sachen, die dann irgendwie über die Connections in den Studiengängen waren. Bei mir war es immer wichtig, dass ich vor Ort war, dass ich am Set war, dass ich mit Leuten reden konnte und da was abgucken konnte.
Wie kam es, dass Sie zum Tatort kamen?
Wie die Jungfrau zum Kind. Also ich war ja Werbefilmer, wie gesagt, mit 26 bis 29 ungefähr oder 30. Da kriegte ich einen Anruf vom SWR, die für ein Debüt im Dritten einen jungen Regisseur brauchten, der noch nie einen Langfilm gemacht hat. Es war aber technisch sehr anspruchsvoll und sie wussten genau, sie kriegen das nicht hin mit jemandem, der gerade von der Uni kommt. Und da haben sie gesehen, dass ich noch keinen Langfilm gemacht habe, aber technisch natürlich sehr versiert war durch die Werbung und haben gefragt, sag mal, magst du das machen? Das war ein Debüt. Und das war relativ erfolgreich. Dann hat der Fernsehspielchef vom SWR damals, der Dietrich Back, gesagt, komm, mach doch mal einen Tatort hinterher, nimm das Thema Werbung und erzähl mal was aus der Werbebranche. Und dann habe ich dann einen schönen Mord in der Werbebranche inszeniert und dann war ich Tatortregisseur.
Und wie lange haben Sie das bis heute gemacht? Wie viel sind es voll? Wie viele Folgen?
Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, also
wie viele Jahre?
16 oder 17 Folgen sind es. Und also ich meine, ich habe... Ja, lass mal gucken. Der erste war mit 32 oder 33. Ja, also jetzt 29 Jahre.
Das Intro vom Tatort, jetzt geht es noch länger, ne?
Ja, ja, das ist urlang. Das hat die Musik Klaus Dolliger gemacht. Und das ist der erste Tatort gewesen, aber das drauf, die haben es nur ein kleines bisschen verifiziert. Das sieht man auch kaum. Das läuft die ganze Zeit.
Da will auch keiner ran. Das ist so eingeführt, oder?
Ja, man wäre schön verrückt, wenn man rangehen würde, ne? Also ich meine... Never change a winning single oder so, ne? Also sagen wir es mal so. Also nichts verändern, wenn man so richtig schön platziert ist.
Stimmt es eigentlich, dass Udo Lindenberg das Schlagzeug da gespielt hat?
Ja, der war bei Passport dabei, also bei Klaus Doldinger. Ob er jetzt in dem das Schlagzeug gespielt hat, weiß ich nicht, aber es könnte zu der Zeit gewesen sein, ja.
Sie haben Langfilme gemacht, also jetzt Tatort haben wir gerade drüber gesprochen, aber auch Kinofilme. Wie kam es dann dazu?
Also ich habe nicht nur Tatort gemacht, also ich habe Fernsehfilme gemacht, auch einige, also ich glaube 10 sind es inzwischen und habe 4 Kinofilme gemacht, einen sehr, sehr hochwertigen mit Dennis Hopper, Straight Shooter, der war, wann waren das, auch schon länger her, 20 Jahre. Das war eine Hochproduktion und ansonsten halt Independent-Kinofilme mit Heiner Lauterbach, eine mit Beate Maes. Reality XL heißt der eine andere Black Wedding. Und das sind so Abfallprodukte in Anführungszeichen gewesen von meiner Fernsehkarriere, weil ich natürlich auch immer mal wieder gucken wollte, wie läuft es auf der großen Leinwand. Aber mein Metier war immer das Fernsehen, war immer der kleinere Bildschirm. Und da war ich auch sehr erfolgreich. Mit dem Kino hat es nicht so geklappt.
Reality XL haben Sie gerade gesagt, das war ein Film, den haben Sie ganz ohne Fördermittel gemacht.
Ja, richtig. Also das ist halt genau das Problem. In Deutschland ist es ja immer so ein bisschen so, dass du, gerade wenn du Kino machen willst und außergewöhnliches Zeug machen willst, besteht ja nicht die Möglichkeit, weil ja einfach Fördermittel gebraucht werden und du angelst dich dann so von Förderung zu Förderung, angelt man sich so durch und greift da ein bisschen, da ein bisschen und da ein bisschen rein in den Topf, in den Topf, in den Topf. Und das heißt natürlich, dass ganz viele Leute dem zustimmen müssen, was du machen möchtest. Und da kommt dann halt in der Regel immer so ein bisschen was Gleichgeschorenes raus. Und das haben wir nicht gewollt, der Heiner damals und ich. Und deswegen haben wir es selber gemacht. Das war auch relativ erfolgreich in Anbetracht der Mittel und auch des Aufwandes, den wir betrieben haben. Aber es ist natürlich kein Ding, wo du mit Geld verdienen kannst.
Und 2015 ging es dann auch gemeinsam mit Heiner Lauterbach los mit dem Snowdance Independent Film Festival. Und ich glaube, Herr Holzmann, Sie kennen sich auch aus dieser Zeit schon.
Ja, das ist richtig. Bei der Premiere des Snowdance Film Festivals war ich noch als Zuschauer dabei, habe mir das angeschaut, habe die ersten Kontakte auch geknüpft und im zweiten Jahr waren wir schon als Sponsor mit an Bord und seitdem eigentlich durchgängig unterstützen wir das Snowdance Film Festival. Tom, wie bist du eigentlich auf diese Idee gekommen, ein Independent Film Festival in einer eher beschaulichen, aber doch schönen Stadt wie Landsberg am Lech zu platzieren? Was war der Initialschuss sozusagen mit Heiner Lauterbach, dann dieses Festival ins Leben zu rufen?
Ja, Alexander, das ist relativ einfach. Der Heiner und ich haben ja diesen Reality XL-Film gedreht und haben dann versucht, auf Filmfestivals zu kommen in Deutschland. Und obwohl die alle gesagt haben, schöner Film, toll und klasse, aber sie haben ihn nicht genommen, weil wir keinen Verleiher hatten. Oder weil sie gesagt haben, ja, aber ihr werdet damit keinen Verleiher kriegen, weil ihr keine Verleihförderung hattet. Also wir sind sozusagen förderungsfremd gewesen in dieser Zeit, 2015, 2014. Und das war dann immer noch so ein Grund zu sagen, ja, das roch so ein bisschen komisch. Und da haben wir gesagt, du, wenn es eben kein Festival gibt, wo du mit deinem Independent-Film so richtig schön auflaufen kannst, dann bauen wir halt ein Festival und machen das dann für die vielen, die eben diese Independent-Filme drehen. Das war ein Riesenerfolg. Und mich wundert, dass Alexander beim ersten Mal dann schon zugegriffen hat, weil das war noch ein relativ kleines Festival mit seltsamen Filmen. Aber inzwischen hat sich ja das auch durch die Hilfe von Holzmann zu einem richtig dicken Ding entwickelt. Und wir wissen ja auch, das kann ich jetzt auch sagen, wir werden aus Landsberg vermutlich weggehen. Also was heißt vermutlich, wir werden weggehen. Und weil es einfach zu klein geworden ist und wir einfach in Bayern auch nicht mehr diese Möglichkeiten haben, richtig und gut zu planen. Wir gehen also wirklich in ein anderes Bundesland jetzt, weil wir so gewachsen sind.
Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern, wie es denn gewachsen ist und wie sich seit der Gründung entwickelt hat? Sind ja jetzt doch schon ein paar Jahre ins Land gegangen und das ist immer so Step by Step gegangen. Und wie siehst du jetzt rückblickend, ist ja auch immer mal ganz gut zurückzuschauen, wie siehst du die Entwicklung seit der Gründung?
Es ist ja immer so eine Sache. Es gibt auf der einen Seite das Publikum und auf der anderen Seite gibt es natürlich diejenigen, die ein Festival dieser Art am Leben halten. Also das sind diejenigen, die einreichen. Vom Publikum muss ich sagen, wir haben in Landsberg ein unglaublich gutes Filmpublikum. Das ist da, das bleibt uns und es ist uns auch geblieben die ganze Zeit. Die waren immer sehr, sehr toll und haben uns immer sehr unterstützt da. Es sind zunehmend im Laufe der Jahre immer mehr Leute aus Berlin gekommen, aus Köln, aus München auch, aus Hamburg, Filmschaffende, die dann da waren. Es war ein wunderschönes und gemütliches Festival, bis halt Corona kam, wo wir dann online spielen mussten. Das ist die eine Seite, die Schauspieler, das Publikum. Und das zweite ist halt natürlich, wer reicht bei dir ein? Wie ist die Qualität von dem, was du da zeigst? Und wir haben am Anfang angefangen und haben die Leute wirklich selber angerufen, haben gesagt, ey, komm, tu mal einen Gefallen, mach ein neues Festival. Aha. Dann haben sie gesagt, naja, gut, gucken wir uns das mal an. Inzwischen ist es so, dass wir über 300 Einreichungen pro Jahr haben aus der ganzen Welt. Dieses Jahr haben eingereicht aus 40 Ländern die Leute. Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, weil du da natürlich auch eine Auswahl kriegst, die sehr groß ist. Wir haben also jetzt angefangen, wirklich Einreichgebühren zu nehmen, weil wir sonst der ganzen Sache nicht Herr werden. Wenn wir keine Einreichgebühren nehmen, hätten wir über 1000 Filmanreichungen im Jahr. Die kann man gar nicht bewältigen. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, es kostet jetzt sowas, dass du bei uns einreichst. Das trennt natürlich auch wieder so ein bisschen die ganzen Amateurfilmer raus, die sagen, okay, komm, umsonst kannst du ja mal gucken, was dabei rauskommt. Und das professionalisiert sich natürlich unheimlich. Und das ist der Trend, den wir halt hier merken. Rückblickend ist dieses Festival sehr, sehr professionell geworden. Von einer Idee hin zu einer wirklich sehr starken Struktur mit sehr vielen, sehr engagierten Mitarbeitern, die seit wirklich Jahren hier mit dabei sind und wo das Hand in Hand geht und was wirklich eine Institution geworden ist, jetzt auch weltweit.
Eine Herausforderung war ja schon die Pandemie, nachdem das Festival ja früher ein echtes Live-Event war, sprich auch durch die Zuschauer gelebt hat, ein bisschen auch durch die Partys, die das begleitet haben und durch das Networking, durch das einfach Zusammenkommen. Das hat schon die große Ausstrahlung auch gehabt, dadurch, dass man sich eben damals begegnet ist. Letztes Jahr war es ja dann zwangsweise dann vor der Herausforderung gestanden, dass dann online schnell anzubieten und nur eigentlich ein kleines Live-Format vor Ort. Und dieses Jahr wird es ja nicht viel anders sein. Dieses Jahr wird es ja auch so eine Art Hybrid-Format sein mit ein paar wenigen Zuschauern oder ja, ich sag, je nachdem, wie man halt einen Kinosaal bespielen kann, einen Theatersaal und eine Online-Variante. Das ist ja schon eine ziemliche Veränderung gewesen, die du da in kürzester Zeit mit deinem Team bewältigen musstest.
Ja, ich sage ganz ehrlich, das hätte uns auch fast das Genick gebrochen, weil man kann nicht so einfach so schnell eine Online-Software aus dem Boden stampfen. Die haben wir ja selber entwickeln lassen, das ist unsere. Die ist auf uns zugeschnitten, da haben wir einfach sehr, sehr gute Programmierer gekriegt in Berlin, die das auch sehr supported haben, also auch teilweise im Independent-Bereich. Sonst hätten wir es gar nicht geschafft. Und es ist völlig richtig. Wir haben letztes Jahr einmal rein online gespielt und haben online zugespielt, haben uns da mit Kameras aufgebaut in einem leeren Kino und haben versucht, das irgendwie noch so ein bisschen zu gestalten. Das werden wir dieses Jahr anders machen. Wir werden auf jeden Fall im Stadttheater spielen. Wir werden die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. wenn sie uns reinlassen, mit Maske, dann eben mit Maske, ohne Maske oder G1, G2 oder G2+, ist mir alles vollkommen wurscht. Das wird dann so durchgeführt, wie es ist. Und jeder, der kommen kann und gucken will, der tut es. Wir richten einen sehr großen Bereich ein im Foyer, Begegnungsstätte, wo es geht, wo man miteinander reden kann, wie es ist und so weiter. Wir versuchen wirklich alles, damit wir auf diesen Spirit wiederkommen. Es wird uns natürlich nicht ganz gelingen, weil die Größe ist nicht mehr da, weil wir, wie gesagt, nur in einem Saal spielen können, weil es sich sonst überhaupt nicht rentieren würde hier bei uns. Dann wären wir nämlich pleite, wenn man es jetzt zu groß machen würde und dann dürften da irgendwie nur noch 30 Leute ins Kino oder 40. Aber es wird sicherlich viel los sein. Wir haben den Top 13 Schauspielpreis, der wird auf der Bühne stattfinden. Und wir haben wirklich ein paar Begegnungsstätten hier für Filmemacher und wir wissen auch, dass viele kommen werden.
In den letzten Jahren kamen ja auch immer wieder ein paar prominente Schauspieler dann zum Festival. Till Schweiger, Rainer Lauterbach sowieso in der Anfangszeit, Ursula Carven, Götz Otto. Mhm. Ist da dieses Jahr auch schon was geplant?
Ja, geplant nicht, sondern angekündigt, aber ich möchte da noch nichts zu sagen, weil es ist immer so eine Sache, wenn Schauspieler sich ankündigen und dann doch nicht kommen, weil sie irgendwelche anderen Termine haben. Und dann sind sie alle ganz enttäuscht. Und deswegen sage ich es erst dann, wenn ich es wirklich definitiv weiß. Aber natürlich, es werden welche da sein. Auch die, die mit den Filmen da sind. Und wir werden sicherlich unsere Prominenten auch dieses Jahr wieder am Start haben.
Vielleicht kannst du dann etwas sagen über die Einreichungen, die dieses Jahr gekommen sind. Ich meine, das Festival steht ja eigentlich schon kurz vor der Tür, 29.01. bis 6.02. Die Einreichungen, gibt es da Highlights, wo du sagen würdest, entstehen den Film, den muss man eigentlich unbedingt gesehen haben? Oder gibt es ein paar Dinge, die du sagst, die sind wirklich herausragend? Wie ist die Qualität insgesamt bei den Einreichungen?
Also man merkt natürlich schon, dass es Pandemie gibt und dass die Leute sich natürlich jetzt nicht so in die Independent-Geschichte reingestürzt haben und auf ihre Kohle geachtet haben. Das ist natürlich ganz logisch, nicht? Also eine Privatinsolvenz ist immer etwas sehr, sehr Unangenehmes, gerade für Leute, die mit eigenem Geld Filme machen. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat, abzusehen, ob man den überhaupt irgendwie loskriegt, weil die Kinos alle zu sind, halten sie sich natürlich massiv zurück. Also wir haben Befürchtungen gehabt, dass wir dieses Jahr nicht so viele gute Filme kriegen, was aber nicht stimmt. Also wir haben ausgewählt 24 Kurzfilme, die wirklich sensationell sind. Die sind auch noch besser als vom letzten Jahr, obwohl beim letzten Mal, auch wo wir wirklich live gespielt haben, die Leute von den Kurzfilmen total begeistert waren. Das war die große Überraschung, also dass die Qualität der eingereichten Filme wirklich sehr groß war. Wir haben uns entschieden, nur 14 Langfilme zu zeigen, weil wir, wie gesagt, nur in einem Kino sind und wir wollen jedem Film die Möglichkeit geben, dass er zweimal läuft. Aber auch da ist die Qualität unglaublich gut. Wir haben viele Einreichungen aus Frankreich, aus England, auch aus Deutschland. Es gibt wirklich sehr, sehr gute Filme. Unser Eröffnungsfilm kommt aus Frankreich, heißt Medusa und ist sowas von dermaßen gut gemacht, dass man sich fragt, warum ist es ein Independent-Film und warum ist der nicht schon längst auf der ganz, ganz großen Leinwand?
Ja, an einer Stelle muss ich natürlich nochmal nachhaken. Vorher hast du gesagt, du willst von Landsberg weggehen 2023, dann woanders das Festival ausrichten. Was sind da die Gründe dafür? Ich meine, da werden ja viele Landsberger schon sehr enttäuscht sein.
Ja, wir sind es ja letztendlich auch, nicht? Wir würden ja am liebsten gerne in Landsberg bleiben, weil Landsberg einfach eine tolle Stadt ist. Ich meine, ich wohne hier zur Hälfte, die andere Hälfte wohne ich in Berlin. Es ist halt einfach die Art und Weise, wie die Pandemiepolitik hier betrieben wird. Die killt hier einen Kulturbetrieb nach dem anderen, gerade in Bayern. Also es ist jetzt nicht nur bei uns so, sondern es ist wirklich überall zu spüren, dass die Leute einfach nicht mehr mitkommen mit dem, was hier verordnet wird und wie es verordnet wird und wie ruckartig das verordnet wird. Ich sage da einfach nur die Weihnachtsmärkte als Beispiel. Zwei Tage vorher wird das ganze Ding gecancelt, obwohl die alle aufgebaut haben. Wenn uns sowas passiert als Veranstalter, sind wir pleite. Ja? Schlicht und einfach, da sind unsere Sponsoren weg. Wenn uns einer irgendwie unsere Sache cancelt, dann ist es vorbei. Und dieses Risiko können wir einfach nicht eingehen. Und das ist in anderen Bundesländern, wird das anders gehandhabt. Wir haben uns da genau erkundigt und wir müssen einfach sicher sein, dass wir weiter spielen können. Wir sind das einzige wirklich große, reine Independent-Film-Festival für Deutsche und Internationale hier in Deutschland. Und wir müssen sehen, dass wir am Leben bleiben, weil sonst stehen die alle auf dem Schlauch. Und dementsprechend ist die Entscheidung uns definitiv nicht leicht gefallen. Aber wir müssen dahin gehen, wo wir Sicherheiten haben. Wo wir das Gefühl haben, dass man da mit einer berechenbaren Politik umgeht.
Herr Gose, wir haben ja das Snowdance Film Festival auch nicht nur als Sponsoring genutzt, sondern auch, wie Sie es gesagt haben, als Kooperation. Wir haben unsere Auszubildenden und Volontäre mit eingebaut sozusagen, haben sie ja als Teil ihrer Ausbildung sozusagen eingesetzt auf dem Festival. Herr Kruse, wie ist denn das entstanden und wie haben wir das organisiert?
Entstanden ist es, denke ich, aus dem Dialog heraus, aus der Entwicklung des Sponsorings, der Idee als solchen. Aber das, was natürlich ganz toll ist und wo unsere Auszubildenden das ja auch als Highlight empfinden, ist, dass sie dort ein Moderationstraining bekommen, dass sie dort aktiv eingebunden sind in die Veranstaltung. Und das Moderationstraining bekommen sie natürlich, weil sie auf die Bühne dürfen und auf der Bühne die Filme ansagen dürfen. Ist so, Herr Bohn, ne? Also dass unsere Auszubildenden stehen dort vor Publikum und dürfen ankündigen. Und sie schulen dann auch und sie machen auch das Training auch, ne?
So ist es. Also das macht Beate Mess. Das ist ein Schauspielcoach. Die nimmt sich den immer ein bisschen an. Dann wird das einfach mal geprobt. Dann treten die mal auf. Dann wird über Körpersprache wird ein bisschen geredet. Dann wird über Betonung, Intonation und das Selbstbewusstsein geredet, was man eben dann auch mitbringen muss, wenn man sich auf einmal vor 300 Leuten irgendwo sieht oder 200 Leuten. Und da machen aber die Holzmänner, so wie wir sie nennen, immer einen sehr, sehr guten Job. Und ich kann nur sagen, wir sind immer sehr glücklich, dass sie da sind, weil erstens mal sind die sehr, sehr kreativ und wissen eigentlich auch relativ schnell, wo es lang geht. Also denen muss man nicht viel erklären. Und zweitens mal kommt da auch eine Masse Anregungen rüber, ne? Also das sind dann auch Leute, die da mal sagen, du weißt ja was. Also so möchte ich es jetzt nicht machen, ich mache jetzt mal anders. Ne? Und da entsteht natürlich dann auch was ganz Besonderes und das hat auch einen riesen Spaß gemacht immer. Und ich freue mich auch jetzt auf dieses Jahr, auch in kleineren Rahmen, wenn ich die wieder dabei habe, weil da kommt immer so ein bisschen was rüber, was man sonst so nicht hat, wenn man eben keine Auszubildenden dabei hat.
Ich glaube, das ist wirklich auch toll für die eigene Persönlichkeit. Das ist eine tolle Erfahrung, die man da machen kann. Die Auszubildenden selber sind auch sonst eingesetzt in der Veranstaltung. Infodesk, Akkreditierung, aber auch unsere Volontäre haben da schon mitgewirkt. Ich denke dran, es gab ja die Festivalzeitung. Unter anderem hat da unser Layout mitgewirkt, was die Gestaltung angeht. Volontäre haben auch Texte geschrieben und das war eine Zusammenarbeit mit dem Journalisten Chris Bleer.
Richtig, der ist ja nun Journalist und Chris arbeitet ja auch immer für die Festivalzeitung oder auch eine Filmzeitung in Bayern und der hat sich dem angenommen und das war eine sehr, sehr schöne und fruchtbare Zusammenarbeit, so wie ich das mitbekommen habe.
Ja, Herr Gruse, und mit dem Tatort gab es ja auch schon Berührungspunkte dann mit unseren Mitarbeitern?
Ja, das ist ja aus dieser Kooperation auch wieder entstanden und da hatten wir die Gelegenheit, Herr Bohn, dass Mitarbeiter von uns ans Set durften und durften mitspielen. Wir haben vorher hier intern da eine Art Gewinnspiel gemacht. Da musste man sich nicht richtig drum bewerben. Und einige Mitarbeiter von uns waren dann dort und waren integriert, haben eine Polizeiuniform anbekommen oder waren Spurensicherungen. Ich glaube, es war auch ein Riesenerlebnis.
Du wirst ja dann oft doch als Tatortregisseur bezeichnet. Legt dich das zu sehr fest? Hörst du das überhaupt gerne? Ich meine, es ist ja bei anderen auch so, man wird ja auch als Schauspieler manchmal auf eine Rolle festgelegt. Auch ein Tatortkommissar ist irgendwann ein Tatortkommissar. Hört man das dann gerne oder nimmt es einfach so hin? Oder fühlt man sich sogar ein bisschen unwohl damit, weil man wirklich nur auf diese Rolle, sagen wir mal, stark festgelegt wird?
Also sagen wir mal so, Tatortregisseur ist eigentlich kein Schimpfwort, sondern es ist ein Qualitätsmerkmal inzwischen. Wenn dann dazu kommt routinierter Tatortregisseur, dann wird es dann ein bisschen anders. Dann geht mir das schon auf den Senkel, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mit Routine verbinde ich nicht immer das Positive. Und deswegen ist auch meine Entscheidung ganz klar gewesen. Ich habe letztes Jahr meinen letzten sozusagen gemacht. Und werde jetzt mich um andere Sachen kümmern, eben auch wieder schreiben. Und ich weiß, das dauert jetzt ein bisschen, bis ich wieder richtig an ein Profiset komme. Aber die Entscheidung ist ganz logisch, weg von den Öffentlich-Rechtlichen, auch weg vom Tatort. War eine tolle Zeit, aber jetzt kommt was anderes.
Da passt meine nächste Frage ganz gut. Was würdest du denn für einen Film drehen, wenn Geld gar keine Rolle spielen würde?
Einen ganz fetten Science-Fiction. und mit allem drum und dran im Weltall mit Psycho und was weiß ich, aber so richtig gib ihm, ne? Und am besten noch gleich einen 12-Teiler. Das wäre genau das, was ich wo richtig Bock drauf hätte. Und da kenne ich mich inzwischen auch vom Handwerklichen ganz gut aus. Wie gesagt, ich bin Werbefirma, ich bin immer relativ auf der Höhe, was geht und was geht nicht. Habe ganz gute Drähte zur Visual Effects Szene, auch in Amerika. Das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, ey, Mann, Freunde, jetzt lasst uns das doch mal anpacken und lasst uns mal ein paar Millionen versenken und mal einen richtig guten Science-Fiction drehen.
Gäbe es da auch Lieblingsschauspieler oder Lieblingsschauspielerinnen für so einen Film?
Ja, jede Masse, aber die sage ich jetzt nicht, sonst bin ich bei den anderen unten durch. Das war eine Fangfrage.
Nicht unbedingt.
Na, hört doch auf, natürlich war es das. Alles gut.
Aber eine ähnliche Frage, haben Sie einen Lieblingsregisseur oder Lieblingsregisseurin, ja, wo Sie sagen, ja, ja, die waren richtig super oder sind super?
Ridley Scott und Alan Parker, das sind so meine beiden. Alan ist ja raus, aber Ridley produziert ja noch. Und also Ridley Scott, der Blade Runner gemacht hat und jetzt Produzent von Blade Runner 2 war, das ist so derjenige, wo ich sage, Mann, das ist... das sind so die richtigen Vollprofis. Das ist einfach genau das, was ich immer machen wollte und in Deutschland nicht machen kann. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Und angefangen, Filme zu machen, habe ich wegen Rainer Werner Fassbinder damals. Dem habe ich im Interview gesehen und der war so unheimlich cool, dass ich gesagt habe, ich werde kein Jurist, sondern ich werde Filmemacher, was meinen Vater natürlich total auf die Palme gebracht hat, weil der ist Jurist. Und dann kam ein Kinobesuch von Midnight Express von Alan Parker und seitdem bin ich Anhänger der englischen Schule.
Rainer Werner Fassbinder war, glaube ich, auch in Bad Wörishofen. Da gibt es, glaube ich, einen Bezug hierher, gell?
Er ist hier geboren.
Ja. In Bad Wörishofen. Nein.
Ja.
Ist ja lustig. Das wusste ich ja. Ja. Doch, irgendwo aus der Gegend, dass er hier aus der Gegend kommt, wusste ich. Ja. Dass es bei euch war, nicht. Aber sehr wahrscheinlich, wenn es euch damals gegeben hätte, hätte er bei euch als Praktikant angefangen.
Gut möglich, ja.
Ist Blade Runner auch dann Ihr Lieblingsfilm oder haben Sie noch einen anderen?
Ja, es ist, also Blade Runner ist schon mit der neue auch, der zweite ist super. Es gibt aber jede Masse jetzt auch wirklich gute Filme, die man sieht. Also auch auf Netflix, die Serien sind einfach klasse. The Crown, wenn man sich die anschaut, ist, also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, auch wenn es so ein offensichtlich langweiliges Thema wie das englische Königshaus hat, das ist von der Machart und von den Schauspielern her, es ist eine Sensation. Was da gerade kommt und was da gerade gemacht wird, gerade im Streaming-Bereich, bei Amazon auch, das ist wirklich großartig. Und jetzt kommt auch noch Apple hinterher, ne, mit Apple TV. Das ist super und auch die Telekom will und Vodafone fängt an und vor allen Dingen Disney produziert. Und das wird natürlich ein ganz anderes Erleben sein als das, was wir bis jetzt hier in Deutschland gemacht haben. Und da freue ich mich total drauf.
So historische Dokumentationen, die quasi so als Reality oder so als ja, mit schauspielerischen Elementen nachgestellt werden, das finden Sie gut? Das schätzen Sie?
Ich steige immer bei den schauspielerischen Leistungen aus. Also da gibt es ein paar gute, aber es wird halt eben nicht rein, sagen wir mal so, es sind Schauspieler dabei, die das eben noch nicht so ganz so lange machen, merkt man einfach, oder die einsteigen und da glaube ich eben nicht allen das, was sie da darstellen. Diese Mischformen sind wirklich sehr kompliziert. Ich habe auch schon die eine oder andere wirklich gute gesehen, aber meistens steige ich bei den inszenierten Szenen aus, weil man merkt, da ist nicht so viel Kohle, um es wirklich historisch gut hinzukriegen. Deswegen machen sie auch eine Dokumentation, weil dann sonst hätten sie es ja gleich komplett in einem Featurefilm gemacht.
Sie haben Hendrik Streeck, den Virologen, mal besucht, wahrscheinlich mit einem bestimmten Recherchehintergrund. Könnte das was zu tun haben mit der Dokumentation? Aber was haben Sie da überhaupt gesehen? Es war bestimmt hochspannend, dort zu sein.
Ja, also Dokumentation drehe ich ja nicht, sondern Featurefilm.
Oder Featurefilm.
Ja, also wir sind an so einem Projekt dran. Was mich total interessiert, ist Heinsberg-Projekt. Also das ist diese Sache, die Hendrik da gemacht hat, in diesem abgeschlossenen Dörfchen in Gangelt, in dieser Gemeinde bei Heinsberg. Und ich weiß ja, dass da der erste Hotspot coronamäßig war und dass Hendrik sich da einfach ins Auto gesetzt hat und von seinem Klinikum in Bonn mit so einer jungen Truppe hingefahren ist und sich das genau angeguckt hat. Und das hat natürlich ein unheimliches Potenzial. Da kannst du ja einen tollen Film draus machen, wie die da alle sitzen und der erste Lockdown überhaupt. Und die wissen nicht, was ist das? Was ist das für ein Virus? Und da habe ich Hendrik angerufen und habe gesagt, komm, lass uns mal treffen. Und wir hatten gemeinsame Bekannte. Dementsprechend war das auch relativ einfach. Ich bin dann zu ihm ins Klinikum nach Aachen gefahren. Wir haben lange geredet miteinander und jetzt sitzen wir an dieser Geschichte zusammen mit Studio Hamburg dran, mit Kerstin Ramke und sind dabei und gucken, dass wir da was hinkriegen, was für den Streaming-Bereich gut ist. Aber das sieht alles ganz gut aus und ich freue mich da sehr, weil es, glaube ich, eine ganz gute Arbeit wird.
Wenn man in die Labore rein muss, sind ja Hochsicherheitsbereiche, das darf man da drin richtig drehen? Kann man da sich normal bewegen oder wie kann es klappen?
Ja, also da gibt es einen ganz normalen Bereich, ne? Und dann gibt es natürlich den Hochsicherheitsbereich, da war ich auch mal kurz drin. Ich war sehr froh, als wir da wieder draußen waren, weil die liefen natürlich alle in diesen Schutzanzügen rum. Und Henrik sagte mir dann, wo dann überall Fettfieber und was weiß ich für ganze Dinge waren. Und ich dachte nur, liebe Güte, lass das bitte alles schön dicht sein. Und ich werde sich dann eine Viertelstunde später, wir haben uns verabschiedet, weil musste weiter. Und dann bin ich in den nächsten Bus eingestiegen, der war total voll. Da habe ich nur gedacht, wenn ich jetzt erzähle, wo ich gerade herkomme, habe ich den ganzen Bus für mich alleine. Habe ich aber nicht gemacht.
Es ist ein riesiges Thema natürlich momentan. Und ja, das ist bestimmt eine spannende Arbeit dann, die ein spannendes Feature, was daraus entsteht. Wie lange dauert sowas, bis sowas fertig ist?
Ja, wir sind natürlich jetzt erstmal mit diesem Thema, sind wir natürlich erstmal richtig schön dran, ja, weil das ist natürlich jetzt auch ein politisches Thema und das liebe ich ja sehr, aber es ist halt auch immer so ein Thema, wo man dann gucken muss, haben dann die Leute, die das machen, auch genügend Druck, ne, um das zu tun und auch genügend Mut. Und dementsprechend weiß ich nicht, wie lange das dauert. Das wir machen, ist klar, weil das Thema einfach auf der, es ist ja auch wirklich historisch begründet, weil was da passiert ist, ist ja auch eine Wahnsinnsgeschichte. Die ist unheimlich spannend, wenn man das mal aus Hendriks Mutter hört, wie die da von Tür zu Tür gegangen sind, nicht wissen, was die da erwartet. Jeden Tag selber getestet mit PCR, damit sie überhaupt noch wissen, ob sie noch, die wusste auch nicht, ob es tödlich ist oder wie tödlich. Also es waren Wahnsinns-Sachen, was da auch passiert sind. Aber es kommt halt einfach darauf an, inwieweit jetzt eben politisch das gewollt ist, dass wir es jetzt machen. Ich sehe aber trotzdem sehr gute Chancen, gerade im Streaming-Bereich, weil da eben diese ganzen politischen Zusammenhänge nicht so doll sind. Mhm.
Fernsehprojekte sind auch, oder Filmprojekte sind eigentlich quasi immer wieder Neugründungen. Neugründungen ist Ihnen ja absolut vertraut. Sie haben einmal die Internetplattform IndieStars mal neu gegründet, dann das Snowdance Independent Film Festival neu gegründet. Sie können, glaube ich, jemanden, der jetzt auch ein Unternehmen neu gründen möchte, Empfehlungen geben, worauf er achten muss. Wir haben ja als Hörer Unternehmer, wir haben junge Unternehmer, wir haben auch Gründer da mit dabei. Wenn die jetzt vor der Gründung stehen, was würden Sie sagen, worauf sollten Sie besonders achten? Was sind Erfolgsfaktoren?
Ganz schwer zu sagen. Also das Allerwichtigste, was ich glaube, jeder mitbringen muss, ist den absoluten Willen, das zu machen. Ne? Also man sollte sich wirklich vorher genau überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht? Es gibt immer wieder, wir gründen jetzt mal und so, das kann gut gehen. Es ist aber in der Regel so, dass dann durch die Härten, die dann auch so kommen, dann doch irgendwo mal der Schmalz fehlt. Also man muss sich wirklich entscheiden, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Man muss sich das sehr genau überlegen. Man muss sich sehr genau überlegen, wie finanziere ich das? Und wenn man die Entscheidung getroffen hat, ja, ich mach's, dann muss man es durchziehen. Und zwar ohne Wenn und Aber. Man sollte sich auch nicht so schnell entmutigen lassen, weil das kommt natürlich immer wieder mal. Also das Wichtigste ist, das Selbstbewusstsein zu sagen, die Idee ist geil, ich mache das und es kann kommen, was will, ich werde mit dem Ding Erfolg haben, also die innere Einstellung. Und dann sollte man natürlich sehen, dass man die richtigen Partner hat, dass man also mit Leuten arbeitet, denen man auch nach 3 oder 4 Jahren noch gerne irgendwie ins Gesicht schaut. Wenn man da am Anfang schon gleich ein schlechtes Gefühl hat, sollte man die Finger davon lassen, auch meine Erfahrung. Und der dritte Punkt eigentlich letztendlich ist natürlich die Idee. Die muss man natürlich überprüfen, ob die marktkonform ist, ob das eine Chance hat und sich da auch sehr genau informieren. Und dann denke ich mal, ist das eine gute Sache.
Also Durchhaltevermögen, ganz wichtig, an die Idee glauben. Denn es werden ja Phasen kommen, wo es schwierig wird. Und ist das ein Erfolgsfaktor, da wirklich durchzuhalten?
Ja, auf jeden Fall. Nicht? Also ich denke mal, jemand, der nicht belastbar ist oder der relativ schnell Angst bekommt oder Sorgen und dann nachts im Bett liegt und schwitzt, der sollte sich vielleicht fest anstellen lassen, glaube ich, ganz ehrlich, oder sollte sich in irgendeiner Weise anders orientieren. Das ist nichts für Sensibelchen. Ne? Also ich mag das jetzt überhaupt nicht irgendwie abwertend sehen, weil es gibt, jeder hat so seine Stärken und seine Schwächen und manche sind halt einfach in der Festanstellung wesentlich besser aufgehoben, was überhaupt nicht wertend ist. Aber wenn man wirklich was Eigenes machen will, da muss man ein dickes Fell haben, gerade in Deutschland.
Was würden Sie sich wünschen? Wie sollten sich die Rahmenbedingungen, Sie haben es jetzt gerade schon so indirekt angesprochen oder auch direkt angesprochen, wie sollten sich die Rahmenbedingungen verändern, damit es leichter ist zu gründen?
Ich weiß gar nicht mal, ob es so gut ist, dass es leichter ist zu gründen, weil man sich dadurch natürlich dann auch wieder einen ganzen Schwung voll Leute an die Backe holt, gerade im Staat, die das dann nicht durchstehen. Also eine gewisse Härte sollte schon da sein. Was ich aber furchtbar finde, ist in Deutschland diese Überbürokratisierung. Also das ist eine Sache, die so viel Energie kostet und Kraft kostet, wenn man sich in irgendeiner Weise irgendwo mal aufbauen möchte. Im Veranstaltungsservice oder was weiß ich, bis man da Genehmigungen hat, bis man da in irgendeiner Weise die Auflagen erfüllt hat, das ist eine Katastrophe. Und ich weiß es von Kollegen, dass es woanders eben ähnlich ist. Bis man da diese Bürokratie in irgendeiner Weise mal in irgendeiner Form so bewältigt hat, dass man sagt, so jetzt kann ich mal endlich wieder um meine Idee kämpfen und meine Arbeit machen. Das ist wirklich ein Ding, wo ich sage, da müsste man wirklich arbeiten, Bürokratieabbau in Deutschland.
Wenn Sie jetzt so zurückschauen auf Ihre unternehmerische Phase in dem Sinne oder Ihr Unternehmertum, das ist ja, begleitet Sie ja die ganze Zeit auch, was war da die schwierigste Entscheidung?
Ja, das ist, sagen wir mal so, das ist eine menschliche Geschichte gewesen. Ich war mit einem Partner zusammen eine Zeit lang, was sich da auseinanderentwickelt hat. Und da zu sagen, du, da trenne ich mich jetzt und mache es selber, das war eine keine gute Zeit, also weder für ihn noch für mich. Und das wünsche ich auch keinem anderen. Aber das haben wir auch durchgestanden und also das Menschliche, das hat mich da teilweise ganz schön getatscht.
Und die Gegenfrage natürlich, was war die beste Entscheidung?
Das beste Erlebnis kriegt man immer wieder, wenn man was geschafft hat und was aufgebaut hat, was man sich vorgestellt hat, vielleicht was sich auch verändert hat und was sich entwickelt und man merkt, da ist was Lebendiges, was wächst. Und was sich auf einmal selbst in irgendeiner Weise anfängt zu entwickeln, eine Eigendynamik entwickelt und dann auf einmal geht da was und es wird größer und es wird bekannter und man hat Spaß an der Arbeit. Also das passiert mir mit Snowdance eigentlich immer häufiger.
Wenn Sie jetzt einen jungen Menschen einen Tipp geben würden, der jetzt vor seiner Berufswahl steht, wie soll er das Thema angehen? Wie soll er seinen Weg finden? Was würden Sie ihm empfehlen mit Ihrer Erfahrung?
Ich habe ja 3 Kinder und denen habe ich immer gesagt, hör in dein eigenes Herz rein, guck in deinen Kopf und mach das, was da als Antwort kommt. Ja? Also Phasen im Leben sind ja sehr unterschiedlich. Manchmal ist es dann so, dass man sagt, okay, ich möchte mich jetzt lieber erstmal 3 Jahre irgendwie in der Weltgeschichte umschauen, dann mach das und bezahl es halt selber, geh jobben und mach das. Oder wenn es heißt, oh, ich habe vollkommen felsenfest vor, das und das zu machen, ich möchte jetzt Autorennfahrer werden, dann sage ich, werde Autorennfahrer, geh halt los, marschier. Ne? Wichtig ist, dass man sich immer wieder überprüft, ist es das Richtige und dass man auch keine Angst hat in dem Moment, wo man merkt, es ist nicht das Richtige, etwas anderes zu machen oder sich weiterzuentwickeln. Das Leben ist eben nichts Statisches und nichts, was in irgendeiner Weise fest ist, sondern es ist dauernd in Bewegung, es kommt dauernd neue Sachen. Und je flexibler man sich hält und je offener man ist und je begeisterungsfähiger man ist, auch für neue Ideen, desto besser ist es. Und Leute, die sich so ausrichten, die brauchen sich, glaube ich, keine Sorgen zu machen.
Das schließt jetzt das, was wir vorhin besprochen haben, ein bisschen mit ein, mit den Erfolgsfaktoren für Gründung, ne? Also es geht im Endeffekt darum, auch selbstbewusst seine Idee zu verfolgen. Und ich ergänze jetzt einfach mal noch so aus dem, was Sie gerade gesagt haben, Mut gehört auch dazu, oder?
Auf jeden Fall ganz klare Geschichte. Also das ist eine der Grundvoraussetzungen überhaupt. Aber wie gesagt, das hat mit Unternehmertum zu tun. Und wenn man sich generell fragt, was ist für mich das Richtige und Wichtige, dann gibt es halt Leute, die eben nicht so viel Mut haben. Und das ist auch in Ordnung. Nicht? Das sollte man auch akzeptieren. Und denen sollte man nicht in irgendeiner Weise dann irgendwie sagen, du hast keinen Mut oder bist irgendwie ein Weichei oder was. Das ist Quatsch. Nicht? Das sind Leute, die eben auf eine andere Art und Weise auch tolle Sachen machen können. Unternehmer ist wirklich was für jemanden, der wirklich was aushält und der auch Bock hat zu kämpfen. Auch das ist wichtig. Also man braucht auch Kampfeswillen und man muss durchsetzungsstark sein und man darf sich vor allen Dingen nie unterbuttern lassen, weder von der Konkurrenz noch vom Staat Deutschland, der einem dauernd die Dinger in den Weg legt, wenn man eigentlich was machen möchte.
Was würdest du denn einem jungen Filmemacher raten, vielleicht jemand, der von der Hochschule kommt oder selber den Traum hat? Gibt ja viele, die da jedes Jahr versuchen. Es geht ja nicht nur mit reinem Idealismus. Irgendwie muss man ja einen Plan haben, wie man erfolgreich sein will. Und die es schafft ja nur die Spitze des Eisbergs. Ist ja ähnlich wie im Sport, sage ich immer. Ja, es spielen ganz viele Leute Tennis und Fußball, aber es spielen halt nur ein paar in der Champions League oder bei den Weltklasse-Spielern dann in den Sportarten. Und so ist es ja im Film auch. Die Luft nach oben ist ja dünn.
Ja.
Was muss man, welchen Weg muss man gehen? Braucht man nur Glück oder ja, man kann ja auch nicht immer nur auf die Filmförderung hoffen. Warum ist am Schluss des Tages dann doch vieles Amerikanisches im Kino und nicht so viele deutsche Filme?
Ja. Völlig richtig, Alexander. Also ich glaube, wie schon gesagt, die Quintessenz ist einfach, wie belastbar bist du? Und wie stark kannst du dich mit wirklichen Unwägbarkeiten auseinandersetzen? Nicht? Bei uns in der Branche ist es so, das habe ich auch, gibt es Phasen und Tage, wo man nachts im Bett liegt und nicht schlafen kann, weil ich weiß, wie man die Miete bezahlt. Ne? Ist so. Und gerade als Freiberufler, der du ja als Filmschaffender bist, also wirst ja nicht mehr fest angestellt, bist ja Freiberufler. Und dann kommt eine Familie, vielleicht eine Frau mit einem Kind und Kinderzeit und was weiß ich alles. Das muss wirklich erstmal gestanden werden. Und darüber muss man sich klar sein. Und auch altersmäßig, Altersvorsorge, ob du jetzt in die Künstlersozialkasse kannst oder nicht. Irgendwann stehst du da und musst dir klar werden darüber, dass du mit diesem Beruf sicherlich zu denen gehören wirst, die nicht den Porsche fahren, auch wenn es ganz viele offensichtlich tun und sich übernehmen. Regisseure, Filmemacher, Leute, die kreativ arbeiten, auch Schauspieler, haben in der Regel zu wenig zum Leben, nicht? Das muss man ganz klar sehen. Ich habe großes Glück gehabt mit meiner Tatortarbeit und mit den anderen Sachen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auch sehr dafür gekämpft und habe immer wieder versucht, neue Sachen zu machen. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte. Man darf nicht zu viel erwarten von der finanziellen Seite und man muss sich darüber klar sein, dass man viel arbeiten und auch viel kämpfen muss, damit man das Wenige, was man dann vielleicht irgendwann mal später hat, auch erreicht. Und wenn es dann mehr wird als das, was man sich vorgestellt hat, ist es gut.
Also es gibt absolute Parallelen zwischen dem Filmemachen und dem Unternehmertum.
Ja, das stimmt. Vor allem auch mit unserer Zielgruppe, dem Handwerk, wo halt auch einfach viel Leidenschaft dazu gehört.
Ja, also das ist bei mir wirklich so, man sagt ja auch Filmemacher oder Filmhandwerk. Ne? Also wir sind also das Filmhandwerk zu erlernen, ich bin auch ein Handwerker. Und fühle mich auch als ein solcher. Ich fühle mich jetzt nicht als studierter Filmemacher, sondern ich bin ein Filmhandwerker. Also ich habe das wirklich von der Pike auf gelernt. Und da gibt es ganz viele Parallelen, auch von Freunden, die eben Handwerksbetriebe führen oder auch als Freie unterwegs sind, wo wir uns austauschen und sagen, ja, ist ja fast identisch.
Vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch ein paar Begriffspaare vorbereitet, mit der Bitte, sich für jeweils eine Variante zu entscheiden.
Das hat mir gemeint, das habt ihr mir vorher nämlich nicht gesagt, aber es ist auch toll.
Aber es ist, glaube ich, alles ganz einfach. Also, das erste wäre Berlin oder Landsberg am Lech. Wo fühlen Sie sich mehr zu Hause?
Berlin.
Kino oder Fernsehen?
Fernsehen.
Social Media, aber jetzt kommt's. Fluch oder Segen?
Segen.
Und zum Schluss noch ganz einfach, Berge oder Meer?
Meer. Ginge doch schnell, oder?
Ging schnell. Ich will eine Sache aber noch interessieren. Warum bei Social Media Segen?
Weil ich merke, dass, wenn man das richtig benutzt, man unglaubliche Möglichkeiten hat. Und ich jetzt ein paar Mal auch Freunde gesehen habe, die sich da reingekniet haben und auf einmal geht bei denen die Post ab. Man muss es halt richtig können. Und man muss auch richtig machen und man darf sich auch nicht verschrecken lassen, wenn das am Anfang nicht so richtig läuft. Aber wenn man es einmal raus hat, ist das schon ein verdammt geiles Medium.
In diesem Sinne, herzlichen Dank für diese Einblicke hinter die Kulissen der Film- und Fernsehwelt. Vielen Dank auch für die Brücke zum Unternehmertum, zum Start-up. Wir haben es ja gerade rausgehört, das eine oder andere kann man voneinander abschauen und lernen. Und ja, für alle weiteren Projekte alles Gute, viel Erfolg auch jetzt für das Snowdance Independent Film Festival. Wann findet es jetzt nochmal genau statt? Wiederholen wir am besten nochmal für alle, die es jetzt hören.
Vom 29.01. bis 6.02.
Und wo gibt es die Tickets?
Die gibt es online bei uns. Also wer online schauen will, online. Ansonsten an der Abendkasse und in der Vorbestellung beim Stadttheater in Landsberg.
Nochmals herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke euch. Noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Das war Tom Bohn, Fernseh- und Filmregisseur, Drehbuchautor, Journalist und Veranstalter und Direktor des Snowdance Independent Film Festivals in Landsberg am Lech. Gemeinsam mit Alexander Holzmann, geschäftsführender Verleger der Holzmann Mediengruppe, habe ich das Gespräch heute geführt. Übrigens, Tickets und weitere Informationen zum Snowdance Festival gibt es unter www.snowdance.net. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.